Beim Longboarden ist auf jeden Fall der Stoke-Faktor im Moment am größten, würde ich sagen.
Das ist hier echt ein cooles Publikum, das gefällt mir sehr gut. Surfer anfeuern, das gehört mit dazu. Das merken die Surfer im Line-Up und das gibt ihnen nochmal so einen kleinen extra Confidence-Boost. Und wir warten auf die Scores.
Hallo und herzlich willkommen zu A-Frame. Mein Name ist Peter Rochel. Gemeinsam mit Alexandra Schalaudeck und Michael Zirlewagen spreche ich hier mit Surferinnen und Surfern, Macherinnen und Machern des Surfsports in all seinen Facetten, um dir Lust auf mehr zu machen.
Und Lust auf mehr macht auch unser Medienkooperationspartner für die heutige Episode, das Surfers Mag. Und Lust auf mehr
kann man nicht nur im Erwachsenenalter haben, sondern auch schon in jungen Jahren ist es bei vielen losgegangen. Ich freue mich ganz besonders, heute unseren bisher jüngsten Gast hier noch in Seniors im Teamhaus nach der Surf DM 2022 zu begrüßen. Hallo und herzlich willkommen, Benjamin Kohl.
Hallo Peter.
Benjamin oder lieber Benny?
Einfach Benny am besten.
Einfach Benny am besten, okay. Benny ist 17 Jahre alt, kommt aus Hamburg, hat dieses Jahr auf der Eurosub in der Kategorie Junioren Subsurfing den 4. Platz belegt, Kupfermedaille gewonnen und jetzt gerade eben auf der Surf DM 2022 in der Kategorie Man Longboard, Jugendliche gab es nicht in dieser Kategorie, auch den 4. Platz sehr spektakulär belegt. Ist das bei dir angeboren, Benny, oder konntest du das schon immer oder gab es irgendeinen Moment, an den du dich erinnern kannst, wo das mit diesem Wassersport und Surfsport mal losgegangen ist?
Angeboren könnte man fast so sagen, weil ich war ja, seit ich ja schon ganz klein war, sofort auf dem Board drauf. Also selbst bevor ich richtig stehen und laufen konnte, haben meine Eltern mich schon auf dem Board hin und her geschoben, irgendwie auf dem Wasser. Deswegen wurde das, ja, ich bin da so früh reingekommen, dass es für mich wie Laufen oder Fahrradfahren ist. Und deswegen ist es halt auch für mich immer relativ einfach gewesen, mich da weiterzuentwickeln und neue Wassersportarten zu lernen.
Du bist nicht nur Subsurfer und Surfer, sondern bist inzwischen auch mit Wingfoil am Start.
Genau,
was gehört noch zu deinem Repertoire?
Also im Moment gerade bin ich sehr viel am Wingfoilen seit ungefähr einem Jahr und wieder am Wavesuppen, aber jetzt gerade war ich auch, wir waren ja gerade bei der Surf DM und da habe ich am Longboarden mitgemacht und beim Longboarden ist auf jeden Fall der Stoke-Faktor im Moment am größten, würde ich sagen, mit Wingfoilen zusammen. Aber mein gesamtes Repertoire besteht aus Longboarden, Subsurfen, Subracing, Subangeln, wenn man es so haben möchte, ja. Shortboarden oder generell Wellenreiten halt, ne?
Ja.
Und eben das Wingfoilen. Aber Windsurfen und Kiten bisher noch nicht.
Ja. Um auf das Niveau zu kommen, ich kann mich entsinnen, bei einer Sub-DM Open Ocean auf Fehmarn, wo ja jetzt kein Subsurfing stattfindet, sondern eher die gemäßigten Disziplinen. Tech Race soll ja immer mit Welle sein. Das klappt aber nicht immer, wenn man an der deutschen Ostseeküste solche
Contests hat. Nee, leider nicht.
Viele andere Spots haben wir ja gar nicht, die zuverlässig Bedingungen liefern können, dass es entweder nicht zu krass ist oder nicht zu lame. Worauf wollte ich hinaus? Genau, ich kann mich dran entsinnen, dass du, ich glaube 13, 14 gewesen sein, wo ich dich da zum ersten Mal habe starten sehen, da hast du auch noch gewonnen im Tech Race und im Sprint auch gewonnen. Da gingen die Gerüchte rum bei den anderen Jugendlichen, oh, der Benny Kohl, der ist überhaupt nicht 14, der muss schon mindestens 18 sein, der nimmt Steroide. Ganz offen, Hand aufs Herz, hast du Doping genommen?
Nein, nicht mal drüber nachgedacht.
Nicht mal drüber nachgedacht.
Keinesfalls, nein.
Was waren deine ersten Contests? Kannst du dich entsinnen? Wann bist du zum ersten Mal auf einem Contest gestartet?
Das Jahr weiß ich jetzt nicht, aber das war schon auf Fehmarn, die Sub-DM. Und ich weiß, dass mein erstes Rennen so ein halbes Rennen war, dass ich da bei dem Long Distance mitgepaddelt bin, aber sozusagen nicht wirklich offiziell, sondern einfach um da mitzumachen. Und bin auch ein bisschen früher losgepaddelt mit meinem Vater zusammen. Das war sozusagen mein erstes Rennen.
Ja. Du bist in so eine Wassersportfamilie reingeboren worden. Dein Vater ist ja doch sehr wassersportverrückt. Deine Mutter ganz genauso. Deine Mutter hat einen Kinofilm auch dazu gemacht. Ist 2018 in China, in Wanning, auf der WM gestartet. Da bist du mitgefahren, saß dann quasi auf der Ersatzbank für die Junioren, bist aber nicht an die Reihe gekommen.
Ja.
Ist deine ganze Familie offensichtlich Wassersport verrückt.
Ja.
Kannst du dich noch an deine allererste Welle, die du gesurft bist, erinnern?
Nein, das kann ich nicht. Obwohl das Wellenreiten an sich, ich habe ja relativ früh mit dem Suppen angefangen, aber trotzdem habe ich 2-3 Jahre davor schon mal hier und da Wellenreiten gemacht. Also ich bin schon relativ früh ins Surfen reingekommen. Nicht so viel, aber in Frankreich stand ich das erste Mal auf dem Board auf jeden Fall. Also erst auf dem Bodyboard und irgendwann habe ich es dann mit dem richtigen, also mit so einem Schaumbrett probiert. Und,
Du bist aufgestanden auf dem Bodyboard? Oder?
Nein, also immer früher mit dem Bodyboard ganz vorne an irgendwie rumgeplanscht halt und irgendwann dann mit so einem kleinen Softtop habe ich das dann probiert und hatte da Spaß dran. Aber es war auch hier in Frankreich, in der Bretagne war das.
Ja. Also jetzt von hier aus gesehen nördlich?
Ja, genau, aber ja, in Frankreich. Ja, ja.
Du hast gerade gesagt, der Stoke-Faktor ist auf dem Longboard aktuell mit Wingfoil am höchsten. Kann man das irgendwie beschreiben, wenn du es jetzt für eine Sendung mit der Maus erklären solltest? Was ist denn der Stoke-Faktor?
Stoke-Faktor.
Und woran machst du das fest?
Wo das Adrenalin in die Höhe schießt sozusagen. Oder was heißt das Adrenalin? Aber wo man am meisten Freude dran hat und sich am besten ausleben kann. Und das ist gerade beim Wingfoilen und beim Longboarden so, weil das Wingfoilen zum Beispiel sehr, ist zwar bei vielen Windsporten jetzt so, aber da kann man, das ist sehr vielseitig, man kann sich sehr viel ausprobieren, jetzt gerade wenn man anfängt zu springen, da kann man so viele Dinge machen, vor allem ist man generell sehr schnell unterwegs und ich denke mal, das ist hauptsächlich die Geschwindigkeit, weil man ja beim Wingfoilen wirklich sehr, sehr schnell wird. Und das hatte ich vorher bei anderen Wassersportarten halt noch nicht. Und das ist, glaube ich, somit das Geilste. Und dann noch mit dem Springen dazu, weil man natürlich alle möglichen Sprünge machen kann. Es gibt echt, ja, der Katalog ist lang. da kann man sich richtig rumprobieren und da bin ich auch gerade dabei.
Deine Eltern, Martin und Bettina, sind ja beide im Windsurfen sozialisiert worden. Du hast im Vorgespräch gesagt, also Windsurfen, ne, hat dich nie interessiert. Und Kiten auch nicht. Klingt wie eine No-Go-Area. Warum denn? Weil die Eltern das machen?
Ja, ich denke mal, das kam schon durch die Eltern. Aber Windsurfen hätte ich immer die Gelegenheit zu gehabt, Windsurfen zu lernen, weil meine Eltern ja, auch schon seit ganz, ganz jungen Jahren Windsurfer sind. Aber es hat mich nie so richtig angeborgt. Jetzt langsam wird es mich interessieren. Ich will auch was dazu sagen können. Ich möchte es gemacht haben. Aber früher, ich hatte irgendwie keine Lust auf so viel Material, auf so viel Aufbauen. Ich hatte auch ein bisschen Respekt davor, mit dem Zeug dann in die Welle zu gehen. Und ja, es hat mir nicht so zugesagt. Ich wollte einfach mein Board haben und dann ist gut, nicht mehr.
Ne? Und, aber es klang so, als wenn Kite noch weniger attraktiv wäre als Windsurfen für dich. Warum?
Ja, weil Kiten früher immer sozusagen, immer die Leute waren, die, keine Ahnung, immer halt meine Eltern genervt haben. Also meine Eltern waren auch mal genervt von Kitern und irgendwann habe ich das halt beim Wellenreiten selber gemerkt, dass halt ich irgendwie nicht so gut mit Kitern dann klargekommen bin auf dem Wasser.
Was haben
also
die
jetzt
denn gemacht?
Nichts persönlich gegen Kiter, nur halt da ist es irgendwie entstanden, so dass das Kiten mir gar nicht zugesagt hat, weil ich immer dachte so, oh, so toll sieht das jetzt nicht aus und die fahren immer durch alle durch und cool ist es irgendwie auch nicht oder fand ich zumindest nicht.
Vom Aussehen her fand ich immer, wenn die springen, das sieht häufig sehr, also aus wie so, als wenn einer einen Teebeutel schmeißt.
Genau, ja.
Aber das finde ich jetzt beim Wingfoilen nicht viel anders.
Ganz nee, ehrlich. Das stimmt. Wingfoilen, ja, aber ja, das ist natürlich jetzt schwer zu vergleichen.
Okay, lass uns mal zurückkommen auf deine leistungssportliche Karriere und wie das losging. 2019, nee, wann hast du gesagt, bist du die erste DM mitgefahren, wo du mit deinem Vater...
Och, das weiß ich gerade gar nicht. Das
ist schon ewig her, ne? Aber jetzt bei den Contest-Formaten, verfolgst du das ernsthaft oder ist das mehr so Spaß? Wird das zum Beruf bei dir vielleicht mal? Oder ist das so, wenn es gerade passt, dann machst du mal mit und wenn nicht, dann nicht?
Also das war sehr unterschiedlich. Also früher hatte ich schon auf jeden Fall andere Ambitionen als jetzt. Da wollte ich das auf jeden Fall sozusagen zu meiner Aufgabe, zu meinem Beruf machen. Ist mittlerweile aber anders. Mittlerweile ist es, mache ich das für mich selber und für sozusagen Spaß an der Freude und halt Ehrgeiz und einfach Competition, Wettkampf. Aber da habe ich jetzt nicht irgendwie Ziele, wie ich möchte davon leben. Ich möchte jetzt voll gesponsert werden. Das steht nicht an erster Stelle bei mir. Das ist super schön, wenn sich das ergibt, aber es steht nicht mehr an erster Stelle.
Und wie hast du dich dann entschieden, jetzt bei solchen Contests mitzumachen? Also du sagtest im Vorgespräch, du hast 2019 erstmals einen Surf-Contest gemacht. Das war bei der Surf-DM 2019, wo wir auch erstmals Surf-DM und Subsurf-DM zusammengelegt hatten. Und es bestand die Möglichkeit, im Subsurfing und im Longboarden anzutreten. Das war dein erster Surf-Contest?
Genau, mein erster reiner Wellenreit-Contest, ja.
Und weißt du noch, wie bist du da abgeschnitten? Ich weiß es nämlich nicht mehr auswendig.
Ich bin da, glaube ich, nicht Vorrunden, aber in den Runden danach rausgeflogen. Also ich glaube, kurz vor Halbfinale. Ja. Oder Halbfinale.
Dann hast du in Dänemark nochmal einen Contest, an einem Contest teilgenommen?
Ja, 2-3 Mal Dänisch Open habe ich mitgemacht im Shortboarden. Aber da waren nur 4-5 Deutsche in meiner Altersklasse dabei und dann war es immer so ein bisschen Spaß mit den Freunden sozusagen auf dem Wasser sein und einfach sich auch ein bisschen gegenseitig pushen. Und da war ich irgendwie voll in meinem Shortboard-Ding drin und hatte da richtig Bock drauf.
Aber jetzt hast du gerade gesagt, Longboard ist der höchste Stoke-Faktor.
Ja, genau, das ist ja auch schon eine Weile her, das ist jetzt 2-3 Jahre her und da hatte ich so eine Phase, wo ich richtig Bock auf Shortboarden hatte.
Ich hätte jetzt immer gedacht, die Menschen in deinem Alter, also von meiner Perspektive aus, sehr, sehr junge Menschen, sind eher nicht so longboardig und du bevorzugst das Longboard dem Shortboard. Ja. Das musst du mal erklären, wieso? Mhm.
Also dazu muss man auch sagen, dass ich nicht von klein auf jetzt Shortboarden gelernt habe, wie man das eigentlich machen sollte. Ne? Eigentlich sollte man so jung wie möglich mit Shortboarden anfangen. Ich habe eher mit größeren Boards gelernt und hatte immer auf größeren Boards mehr Spaß. Das kam dann natürlich auch durch Suppen. Irgendwann hat mich das Shortboarden dann aber doch angebockt und ich habe es ausprobiert. Habe da auch Gefallen dran gefunden. Aber ich bin immer wieder zwischendurch aufs Longboard zurückgekommen, einfach weil ich bin ja hauptsächlich in Dänemark unterwegs. Und da macht es einfach viel mehr Sinn. Also man hat da viel öfter Longboard-Wellen und als jetzt Shortboard-Wellen und man bekommt generell viel mehr Wellen. Das heißt, wenn man jetzt nicht so viel Zeit auf dem Wasser hat, dann oder nicht so oft ans Wasser kommt, dann macht ein Longboard viel mehr Spaß, viel mehr Sinn, weil man meistens mehr Wellen bekommt und sich meiner Meinung nach dann mehr ausprobieren kann, längere Wellen hat. Und mir hat es einfach Spaß gemacht, oder macht es immer noch Spaß, weil ich mich da sehr ausleben kann. Das ist so sozusagen ein bisschen wie seine Seele ausleben und immer seinen Style irgendwie perfektionieren, immer, ja, ich weiß nicht, ist so ein bisschen seinen Charakter ausdrücken durchs Longboarden. Beim Shortboarden finde ich, das ist sehr, ja, sehr radikal. Das hat bei mir noch nicht so richtig was mit Stil zu tun, da bin ich noch nicht gut genug. Und beim Longboarden bin ich einfach schon weiter und das macht mir mehr Spaß.
Skatest du?
Nein, gar nicht.
Gar nicht.
Also okay. Ja, Longboarden und so mit dem Surfskate, aber nicht richtig.
Ja, aber weil viele Shortboarder kommen
genau,
ja auch
so. Genau, ja, genau. Und ich glaube, hätte ich früh mit Skaten angefangen, dann hätte ich auch mehr Bock auf Shortboarden.
Du bist ja hier jetzt wieder zurück zur Surf-DM, die gerade gestern, Tag vor unserer Aufnahme ja heute, beendet wurde, wo du auf dem 4. Platz gelandet bist. Bist du ja relativ erwartungslos eingestiegen zunächst mal. Es war furchtbar neblig den ersten Tag. Es war sehr schwierig, das zu judgen, weil man konnte euch kaum erkennen.
Ja, und lass uns noch mal ganz kurz reinblenden. Wie war das kurz vor deinem ersten Heat? Und dann schauen wir nachher noch mal drauf, wie war es dann nach der zweiten Runde.
Du bist gleich im ersten Heat an der Reihe. Wie ist der Heat bestückt? Kennst du die Jungs?
Ich glaube, ich kenne niemanden von denen. Ich habe mir die Namen nicht genau angesehen. Aber ich finde es cool, dass relativ viele dabei sind. Hätte ich nicht gedacht. Aber das ist auch für mich jetzt eher so ein Spaß-Mitmach-Ding. Ich bin ja jetzt, ich bin 2 Wochen jetzt in Frankreich und will auch so freisurfen gehen. Und das ist sozusagen ein Stop davon. Aber,
okay. Das heißt, wenn du jetzt in der ersten Runde nicht weiterkommst, scheiß drauf.
Das wär scheiße. Aber ich würde schon ganz weiterkommen. Aber ist auch nicht schlimm, wenn ich jetzt nicht ins Finale komme.
Ja. Okay, wir gucken gleich mal, wie es gelaufen ist und dann sprechen wir nach dem Heat nochmal.
Das machen wir.
Danke.
Du hast aber gesagt, vom Fahren her war es okay und du bist auch den Moderatoren gleich aufgefallen als besonders stylisch und bist in den ersten Heats auf jeden Fall Moderatorenliebling geworden durch deinen Style, wenn man das auch sehen konnte. Wie, du bist dann rausgekommen aus dem Wasser nach dem ersten Heat, hast gefragt, wann ist denn eigentlich der Rapid Charge? Und Paulina stand neben dir und sagte, hey, du bist gerade weitergekommen, du bist ja auch nicht im Rapid Charge. Wie hast du diesen Contest erlebt, wenn du so erwartungslos reingegangen bist? Oder am Ende wirktest du doch ein bisschen frustriert. Wie hast
sehr,
du das erlebt?
Sehr abwechslungsreich und vielseitig, weil das ist bei mir öfters so, dass ich halt in einen Contest erwartungslos reingehe, dann es aber doch gut klappt und meine Erwartungen auf einmal in die Höhe schießen. Und dann will ich halt auch wirklich abliefern, weil ich dann denke, okay, ich habe wirklich eine Chance, das kann richtig gut werden. Und wenn es dann nicht funktioniert, ist halt die Laune richtig im Arsch. So.
Okay,
und genau so war es halt.
Aber es hat ja erstmal super gut funktioniert, weil
genau,
du bist in der zweiten Runde bist du dann vor Tim Elter gewesen, hast den Heat gewonnen und das war sehr, 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 sehr knapp. Ich habe euch ja noch erwischt, wie ihr beide aus dem Wasser kamt und Tim so, ey, wer hast du das denn gemacht?
Ich hab eine 8 gemacht. Alter, ich hab versucht, in die 8er Range zu kommen, ich hab's nicht geschafft.
Ich weiß selber nicht, ich hatte noch nie 8 Punkte.
Jetzt geht's doch gleich los.
War einfach perfekt, rechte Bedingung.
Ja. Wie war es für dich? Das war ja echt ultra eng aufeinander, ihr beide.
Hat gewonnen, ne? Was soll ich sagen? Oh, ich war der Tryharder unter den Tryhardern, um ihn noch zu schlagen, aber da hatte ich keine Chance.
Endboss gefunden, oder was? Ist Benny jetzt der Endboss, oder?
Ja, ich weiß es nicht, aber...
Noch nicht.
Boah, das hat mich getriggert.
Und du sagst, du weißt auch überhaupt nicht, was du da gerade gemacht hast, weil du noch nie eine 8 hattest.
Naja, ich weiß schon, was ich gemacht habe, aber das waren einfach die perfekten Bedingungen für mich. Super linke, richtig geile Wall.
Ja.
Besser geht's nicht.
Ja.
Deswegen.
Aber ihr seid ja beide nur zum Spaß auf dem Longboard unterwegs, weil du bist eigentlich Supper und du bist auf dem Shortboard normalerweise. Ist das, aber jetzt willst du schon auch gewinnen, oder?
Ich bin hier nicht zum Spaß. I came here for the business.
Ich eigentlich schon. Ich mache ja hier eigentlich Urlaub.
Das ist nur Urlaub, ne? Okay. Okay, also du arbeitest so, wie andere Urlaub machen, und er macht so Urlaub, wie andere arbeiten. Das ist doch gut.
Korrekt, so sieht's aus. Im nächsten Heat war es dann genau umgekehrt. Also da wart ihr wieder so dicht beieinander. Ja. Aber umgekehrt. Habt ihr euch da, war das eine Battle auf dem Wasser? Also wie hast du das erlebt, mit Leuten wie Tim Elter in dem Heat zusammen zu sein?
Ja, irgendwo natürlich ein bisschen schon, weil Tim natürlich auch voll der Competition-Typ ist, ne?
Der hat ja gesagt, ganz klare Ansage gemacht.
Ganz klare Ansage gemacht.
Spaß hergekommen, ich will das Ding gewinnen.
Genau, wir hatten trotzdem, würde ich sagen, Spaß auf dem Wasser und es war jetzt nichts Verbissenes dabei, überhaupt nicht. Ne? Also, weil wir beide natürlich, also würde ich jetzt, da würde ich glaube ich auch für Tim sprechen können, wenn ich sage, dass es darum geht, dass wir da Spaß draußen haben und auch dem anderen seine Wellen gönnen und ihm auch gönnen, zu zeigen, was er kann, ne? Ich glaube nicht, dass er jetzt auch so einer ist, der jetzt sagt, okay, ich muss ihm alle Wellen klauen, damit er nichts zeigen kann. Ne? Also da denke ich schon, dass wir sehr ehrenvoll miteinander umgegangen sind, sozusagen.
Ja. Das war jetzt ohne Prio der Contest.
Genau, ja.
War das ein Teil im letzten Heat im Finale, der dir da zu schaffen gemacht hat? Oder war das?
Ja, das hätte mir auf jeden Fall geholfen. Ja, das hätte mir geholfen. Weil meine Wellenauswahl sehr schlecht war und ich generell nicht so viele gute Wellen kamen und Tim dann immer die bessere Platzierung auf dem Wasser hatte. Und da hätte mir eine Prio auf jeden Fall noch ein oder zwei Wellen gegeben, wo ich halt die Chance gehabt hätte, noch was zu zeigen. Andererseits hat es mir, glaube ich, am Tag davor auch ein bisschen was gerettet, weil ich echt viele Wellen hatte und deswegen natürlich auch viele Chancen hatte, was zu zeigen. Und ich fand es, muss ich sagen, oder ich finde es immer ein bisschen entspannter ohne Prio sogar, das ist wie Freesurfen, ne? Der weiter innen sitzt, bekommt die Welle, dem gehört die dann und man muss sich nicht so darauf konzentrieren, okay, wer hat jetzt Prio, darf ich die anpaddeln, darf ich die nicht anpaddeln, oh, das ist eine richtig geile Welle, aber die darf ich jetzt nicht nehmen, scheiße, ne? Dann ist es ein bisschen freier und ja, noch ein bisschen mehr Competition. Ne? Wer kriegt die Welle jetzt zuerst? Ne? Wer sitzt jetzt am tiefsten? Manchmal ist es auch so ein kleines Wettpaddeln. Ne?
Für die Zuhörenden, die jetzt nicht wissen, was Prio heißt, ja. Magst du mal kurz erklären, was ist
genau, Prio? Priority ist, wenn jeder die Chance hat, eine Welle zu bekommen. Das heißt, wenn jetzt ich eine Welle bekomme, dann und dann die Welle zu Ende gesurft bin, dann kann ich nicht direkt wieder die nächste Welle nehmen, sondern jemand anders hat Priority. So.
Okay, und es, am Anfang, es gibt dann eine Reihenfolge.
Genau, es wird dann eine Reihenfolge festgelegt. So. Und dann meistens ist es dann am Strand in Farben eingeteilt oder es wird aufgerufen. So, blau hat jetzt Priority, rot hat jetzt Priority und dann musst du ihm auch die Welle komplett lassen. Du darfst
rot
auch
ist
nicht mal
die Farbe des Lycras.
Genau.
Achso, ja, ja. Erkennbar sind
genau,
vom Strand aus.
Und da darf man auch nicht mal reinpaddeln. Da muss man ihm komplett die Welle lassen. Ne?
Also, und das gab es jetzt hier.
Das ist
nicht,
natürlich, das heißt, super fair, weil jeder hat die Chance, was zu zeigen. Mhm. Aber ich finde, es geht halt ein kleiner Teil vom echten Surfen, von der Competition verloren.
Wie ist so ein Contest, weil du jetzt ja auch beides kennst im Vergleich? Also, wenn du jetzt Subsurfen gegen Longboardsurfen stellst, wo ist der Unterschied? Also, viele Surfende haben ja eine kategorische Ablehnung gegen das Stand-Up-Paddle-Surfen und sagen nicht, weil sie das irgendwie scheiße finden, sondern weil sie einfach für sich sagen, wozu, braucht keiner, will ich nicht, ist ja langweilig. Wie ist deine Perspektive drauf?
Jetzt nochmal zum Unterschied zwischen
Subsurfing und Longboard-Surfen.
Also im Contest jetzt?
Im Contest wie auch im Free-Surfen. Also wie triffst du deine Wahl? Wo stellst du dich drauf, wenn du die freie Wahl hast?
Wie gehst du vor? Ja, das ist jetzt auch anders als früher. Also früher war Suppen, die meiste Zeit, die ich früher auf Wasser war, war ich halt Suppen und da war Suppen immer Prio. Und Longboard war wirklich nur, wenn die Wellen sehr klein waren und man mit dem Sub echt kaum was machen konnte. Und da bin ich eigentlich immer Suppen gegangen. Also egal an welchem Spot, egal an welchem Tag, egal wie voll es war. Und da hatte ich halt voll Bock drauf und auch voll Bock auf Competition. Und das ist mittlerweile anders. Ich gehe immer noch gerne Subsurfen, aber eher an leeren Spots, an Spots, wo man zum Beispiel weit paddeln muss, viel paddeln muss, wo die Welle ein bisschen steiler ist, vielleicht zu steil zum Longboarden. Sowas wie vielleicht so ein Außendriff, wie wir das hier in Biarritz haben. Da ist ein ganz schöner Spot, der auch immer sehr leer ist. Und Longboarden gehe ich immer noch eher in kleineren Wellen. Und da ist nicht schlimm, wenn es ein bisschen voller ist, weil man bekommt trotzdem seine Wellen und man macht sich keine Feinde. Es ist ja immer ein bisschen so, wenn man mit einem Sub in jetzt einen sehr vollen Line-Up reingeht, dass man sich da schnell unbeliebt macht, ne, weil man paddelt im Stehen an den ganzen Liegenden vorbei. Das ist immer schon so ein verhältnismäßig immer schon nicht so nice. Ich kenne das ja selber vom Longboard, wenn dann so ein Subber mit einem 11-Fuß-Board neben einem längs paddelt und dann irgendwie die größte Welle nimmt, durch alle durchfährt, das ist total scheiße. Das ist auch ein blödes Gefühl, wenn er neben dir anpaddelt. Und das verstehe ich und deswegen mache ich das auch nicht mehr. Und dann hat man ja auch keinen Spaß auf dem Wasser, wenn man weiß, okay, die sind jetzt alle genervt von dir, weil du hier halt die Wellen früher bekommst und irgendwie zwischen ganzen Leuten rumpaddelst.
Aber man kann sich ja auch zurückhalten. Man kann sich ja
genau,
auch
das da mache ich dann auch.
Es gibt ja oft auch dann,
genau,
wo dann die Leute im Line-Up unter sich eine Reihenfolge haben.
Also genau, das kommt, also die Auswahl vom Equipment her, das kommt echt total auf den Spot drauf an. Ne, also nicht unbedingt nur auf die Bedingungen, sondern echt wie der Spot ist, wie voll es ist, wie sich das verteilt auf dem Wasser, ob die jetzt alle in einem Pulk aufeinander sitzen irgendwie oder ob sich das wie bei einem Beachbreak voll verteilt und da gibt es hier einen Peak, da einen Peak. Ne? Das ist ganz unterschiedlich.
Lass uns mal zurückkommen auf die Eurosub, die Europameisterschaft des Europäischen Surfverbands in Dänemark hat sie stattgefunden dieses Jahr. Ich hatte schon im Frühjahr angefragt, ob du Lust hast mitzufahren, ob du von zu Hause aus die Möglichkeit bekommst, deine Eltern das mit unterstützen. Und du hast dann recht lange Zeit gebraucht, dir das zu überlegen, womit hast du an der Stelle gehadert, weil du hast dich dann ja doch in allerletzter Sekunde dafür entschieden, du warst auf jeden Fall die erste Wahl, weil mit Abstand stärkste Besetzung für die Junioren im Subsurfing. Warum so eine späte Entscheidung?
Das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten, und zwar, also am Anfang hatte ich ja sogar zugesagt, ne, nach einer Weile dann hatte ich zugesagt, da habe ich einfach nur gebraucht, um zu antworten, um ehrlich zu sein, da hatte ich für mich selber schon zugesagt irgendwie und dann ja aber doch erstmal wieder abgesagt, und zwar einfach aus zeitlichen Gründen, weil ich ja im Sommer eine ganze Weile lang in Dänemark gearbeitet habe und da Zeit verbracht habe und ich wäre dann gerade erst wiedergekommen und wäre dann einen Tag später wieder losgefahren zu Euro und das war auch mit Family dann alles ein bisschen stressig, weil ich ja auch dann in dem Sommer mit der Schule aufgehört habe. Aber das zu dem Zeitpunkt, wo ich das mit der Euro entschieden habe, noch mit der Schule nicht feststand. Und da waren ganz viele Dinge und ich wollte dann nicht sozusagen die Euro im Weg haben, das war ganz schwer zu entscheiden, weil also in dem Moment so viele Dinge auf einmal kamen und so viele Entscheidungen zu treffen waren, da wollte ich das nicht im Weg haben. Und dann kam Paulina ja zu uns an Bus bei der DM auf Fehmarn und wollte mich im letzten Moment nochmal überzeugen und hat mich da ein bisschen überredet. Und das hat mir dann den letzten Kick gegeben, um dann doch zuzusagen. Da habe ich so gesagt, ja komm, scheiß drauf, du machst es jetzt. Das wird richtig geil, jetzt einfach spontan da mitzumachen. Keine Erwartungen, einfach mitmachen. Und da bin ich froh, dass das alles noch dann geklappt hat.
Du hast jetzt die Weltmeisterschaft 2018 erlebt, wo du mitgekommen bist. Du warst ja nicht gesetzt, du warst nicht Teil des offiziellen Teams der Athletinnen und Athleten, hast es dir aber angeguckt, deine Mutter ist gestartet. In Dänemark warst du selber Teil des Nationalkaders und des Nationalteams. Kannst du das mal, wie war das für dich? Wie hast du es für dich empfunden? Wie ist das, wenn man da in so einem Nationalkader plötzlich fein vornehm gekleidet in Nationalteamkleidung auf so einer Zeremonie aufläuft? Oder was waren so für dich deine Schlüsselerlebnisse?
Man ist natürlich schon ein bisschen stolz, weil man dann ja Deutschland vertritt. Das ist schon ein ganz gutes Gefühl, aber für mich war das, weil es ja auch gerade so eine spontane Entscheidung war, auch einfach Zeit mit den Leuten da verbringen. Wir hatten ja ein Haus zu viert, es war eine super coole Zeit und das war einfach dieses Ding so als Team da mitmachen, am Strand dabei sein, sich gegenseitig pushen, anfeuern. Ich denke, das hat am meisten Spaß gemacht. Da stand so dieses, also bei mir stand auf jeden Fall der Trip im Vordergrund dahin, ne? Der Trip dahin und eine schöne Zeit haben, zusammen nochmal schön zappen gehen und Zeit miteinander verbringen, einfach im Vordergrund, ne? Weil so, normalerweise ist es ja echt immer so, da haben wir jetzt ganz lange viel drüber gesprochen, dass man als Zapper oft alleine auf dem Wasser ist oder das ist alleine, man sieht ja schon mal einen anderen Zapper, aber oft macht man ja so sein eigenes Ding, weil man ja auch nicht immer mit Leuten unterwegs ist, sondern auch mal alleine. Und deswegen ist es immer super cool, wenn man sich dann ein, zweimal im Jahr trifft und dann sozusagen zusammen aufs Wasser gehen kann. Und das, denke ich, war jetzt bei uns allen ganz wichtig.
Aber es war ja auch eine neue Kombo. Also Supper, einerseits die Subsurf, ich sag mal Gang, bestehend aus Paulina, dir, Kimo, wer war noch?
Und Ben.
Und Ben, genau, ja. Ben. Ja, Ben war auch mit dabei. Das heißt, seid ihr sonst auch mal zusammen suppen gewesen oder war es jetzt überhaupt das erste Mal?
Ja, leider nicht. Also nicht in der Kombination. Ben habe ich vorher ein, zweimal getroffen, auch bei der Sub-DM in Portugal und Frankreich.
2017 oder 18, ne?
Genau, schon sehr lange her. Und Kimo natürlich von früher immer auf den Race-DMs und Paulina eigentlich auch schon seit immer, aber noch nie so richtig in der Kombi dann so eng aufeinander. Hat aber dann super gepasst. Ja. Das war richtig schön. Und
gibt's da und die ganzen anderen?
Genau,
also das Team ist ja deutlich größer gewesen. Was ist mit den anderen, die jetzt aus den anderen
Subdisziplinen kommen? Es war ja am Ende nur eine Woche und wir haben uns dann halt mit den anderen immer noch am Stand getroffen. Das war auch echt cool, dass die dann bei unseren Competitions, also bei unseren Heats da waren und wir bei deren Heats. Sozusagen nicht, dass jeder komplett sein eigenes Ding gemacht hat, weil die waren ja auch in einem eigenen Haus zusammen. Und insofern haben wir ja ein bisschen getrennt voneinander gewohnt. Ne? Aber trotzdem am Strand waren dann alle da und das finde ich ist am wichtigsten, dass man auch zeigt sozusagen, hey, wir sind da, wir feuern an.
Ne? Das war jetzt deine letzte Chance, nochmal in der Junior-Kategorie anzutreten. Nächstes Jahr geht das bei dir nicht mehr. Trotzdem bist du ja hier schon mehrfach auch bei den Herren angetreten, auch nicht so ganz erfolglos. Jetzt bist du Vierter bei den Junioren geworden im Subsurfen. Also wirst du nochmal antreten, wenn du dann nicht mehr bei den Junioren starten kannst? Und wie schätzt du deine Chancen ein? Wie hast du die Konkurrenz erlebt, die internationale?
Schon sehr, sehr stark. Also da muss ich auf jeden Fall eine Menge trainieren, um da gut mithalten zu können. Bock hätte ich auf jeden Fall darauf, auf Subsurf Competition. Aber das Level ist auf jeden Fall hoch. Also da sind eine Menge Leute am Start, die es echt richtig drauf haben. Und die wirklich sehr, sehr oft aufs Wasser kommen. Das sind halt alles auch meist gute Shortboarder dann, also richtig gute Shortboarder. Und ich würde da, denke ich, wenn es nächstes Jahr eine Euro wieder gibt, würde ich da mitmachen und einfach mal sozusagen so reinschnuppern und mal schauen, wie weit ich da komme. Aber an sich habe ich da total Lust drauf. Doch.
Okay, na, du bist ja in Deutschland zumindest, so wie ich das einschätzen kann, relativ konkurrenzlos aktuell. Also es gibt ja noch ein paar Kandidaten, jetzt war Moritz nicht mit dabei. Ich weiß nicht, ob er tendenziell eher raus ist inzwischen oder Kai Nikolaus Steimer war immer noch mit dabei, der scheint sich aber verabschiedet zu haben aus seiner Stand-Up-Paddle-Karriere und fokussiert sich mehr auf andere Dinge. Die Konkurrenz in Deutschland ist nicht so groß. Wie groß würdest du den Unterschied einschätzen? Also gibt es in Deutschland Chancen oder gibt es für Deutsche, die jetzt in Hamburg wohnen und immer mal am Wochenende oder zwischendurch nach Dänemark kommen, geht das überhaupt, sich die Trainingsmöglichkeiten zu verschaffen, um die Skills zu entwickeln, um dieses Niveau zu erreichen?
Ja, beim Subsurfen finde ich ganz wichtig, das wird auch jeder gute Subsurfer sagen, dass man Surferfahrung braucht, mehr oder weniger.
Valentin habe ich vergessen, genau. Grüße gehen raus.
Weil das ist, wenn man direkt, also man kann zum Beispiel direkt sehen, wenn man zwei Subsurfer sieht und jetzt zum Beispiel der eine ist sehr, sehr guter Schaubilder und der andere gar nicht. Der kann nur subben, der hat nichts mit Wellenreiten zu tun. Das siehst du sofort am Stil. Gerade zum Beispiel das Pumpen auf der Welle, das Speedgewinn, also selbst aus einer kleinen Welle total viel Geschwindigkeit rausholen, um dann eben radikale Manöver zu fahren. Da hat man einen gigantischen Vorteil, wenn man das aus dem Shortboarden gewohnt ist und sozusagen seinen ganzen Körper damit einbringt. Weil jemand, der nur subbt oder nur mit dem Sub Erfahrung hat, der wird nicht beim Subsurfen seinen ganzen Körper mit einbringen, seine Arme, seinen Blick, gar nicht. Das sieht man sofort auf den ersten Blick. Und jemand, der shortboardet oder zumindest surft, der hat das drinne, weil der muss das machen. Der hat keinen Paddel, um irgendwie zu lenken, sich zu koordinieren, der muss das alles aus dem Körper heraus machen. Und das sieht man sofort. Und das ist beim Subben auch ganz, ganz wichtig, dass das nicht verloren geht. Also das Paddel ist natürlich auch wichtig, um sich dann beim Turn sozusagen abzustützen und nochmal einen extra Kick zu bekommen. Aber sozusagen der Surfanteil da drin, der darf nicht verloren gehen.
Kann man das auf stehenden Wellen trainieren? Beispielsweise die City Waves oder eine Unit-Welle oder sowas auf einem Shortboard beim Rapid Surfen?
Auf jeden Fall, weil ich bin jetzt nicht so der Experte dafür. Ich war jetzt eine Handvoll Mal auf der stehenden Welle, aber da kann man ja super allein die Technik trainieren. Ne? Und das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Also jetzt nochmal auf deine Frage zurück, ob das realistisch wäre, dass man sozusagen auf das Trainingslevel kommt, hier als Norddeutscher, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Mit zwei Voraussetzungen, einmal Zeit und natürlich dann ein Auto. Weil in Deutschland gibt es natürlich jetzt nicht immer die optimalsten Wellen und da muss man dann vielleicht schon mal eine Zeit lang nach Dänemark fahren, immer mal wieder sich freinehmen oder die Zeit dafür haben. Natürlich auch das
von Mitteldeutschland aus an
die Nordsee
nach Holland oder
von
Bayern aus nach Frankreich.
Also das Wichtigste ist, denke ich, Zeit und wie bei jedem Training, natürlich Wiederholung und das auch in regelmäßigen Abständen. Das bringt jetzt nichts, wenn du, natürlich bringt es das, aber es bringt nichts, wenn du jetzt bringt nicht so viel, wenn du jetzt den Sommer in Dänemark verbringst und dann aber da irgendwie erst wieder im Frühjahr, was weiß ich, irgendwo im Urlaub bist und da dann intensiv trainierst. Das muss schon dann regelmäßig kommen, damit du das beibehältst und sozusagen deine Kondition auch hochhältst. Das ist ganz wichtig, weil die geht sehr, sehr schnell verloren. Ne? Und da sollte man auf jeden Fall auch erstmal, wie gesagt, mit Surfen anfangen. Direkt mit Subsurfen anzufangen, halte ich nicht für so sinnvoll, weil man da lange nicht an das Level rankommen kann, was sozusagen gesetzt ist. Weil, wie gesagt, die ganzen Pro-Surfer, Pro-Subsurfer in Europa auch gute Shortboarder sind. Und die werden immer besser sein, wenn du keine Wellenreiterfahrung hast.
Das hat man schon, ich kann mich erinnern an das erste Mal, die City Wave auf der Boat war, 2016, glaube ich, war das mit dem Contest, wo Erten Italiener oder zumindest ja. Starte der Filial. Das hat man sofort gesehen, dass der Typ deutlich mehr kann als alle anderen auf dem Shortboard und da sehr fix irgendwie plötzlich sein Airgame ausgepackt hat und alle anderen haben sich noch damit bemüht, überhaupt einen Turn hinzubekommen auf so einer Welle. Das ist natürlich, die Unterschiede sind.
Genau, bei Erten sieht man das ganz, ganz stark, was wie viel Energie er da reinsteckt und das kommt ja alles aus dem Shortboard. Er ist ja ein super Shortboarder. Jetzt, da gibt es bestimmt welche, die fahren stylischer, aber er fährt mit so viel Kraft, Energie und packt sozusagen seine ganzen Emotionen und seine ganze Kraft da rein. Das sieht man. Ne? Und das kommt eindeutig aus dem Shortboard. Er macht ja auch Kiten in der Welle. Wenn man sich das bei ihm mal anschaut, das kommt nicht von irgendwo, das Ganze.
Wie kommt man an die Mittel, die man braucht, um überhaupt solche Skills zu entwickeln, also an das Materielle? Also wie kann man sowas finanzieren? Wie kommt man an Sponsoren? Mhm. Hast du Sponsoren? Wenn ja, welche? Wie kam es dazu? Wie kommt man daran? Hast du Mentoren, die dich auch an die Hand genommen haben für das Contest-Surfen? Das lernt man ja auch nicht so ganz von alleine. Wie kommt man zu einer Taktik? Oder?
Ja, also das kann ich relativ schnell beantworten. Mentoren gar nicht. Contest habe ich immer relativ alleine gemacht, also sozusagen von mir selber heraus, habe mir das selber Erfahrungen gesammelt, mir das selber beigebracht. Natürlich halt immer am Anfang mit meinen Eltern zusammen, die standen dann sozusagen ein bisschen über mir, ein bisschen daneben, ne? Und haben mich natürlich auch gepusht. Aber sowas wie ein Mentor oder Coach hatte ich nie, ne? Und sponsorentechnisch war es jetzt auch nie so, dass ich jetzt einen Sponsor hatte, der gesagt hat, okay, du musst das und das machen, du musst da und da gewinnen, du musst so und so viel machen.
Aber du hast Sponsoren für Material?
Genau, ja,
für Material. Das heißt, ja. Wie kam es dazu? Wie hast du die gefunden?
Durch Competitions, also durch die Sub-DM. Hat meine Eltern dann sozusagen ja, mehr oder weniger Kontakte zu Starboard und dann hat sich das ergeben. Und weil ich ja da auch total, damals auch total die Ambitionen hatte und gesagt habe, ey, ich will hier voll nach vorne kommen, ich habe da richtig Bock drauf, so. Und
womit kann man dann rechnen? Was bekommt man dann, wenn man jetzt mal erstmal nur ein Talent ist und noch keine Belege dafür da sind, dass da auch was bei rauskommt? Wie geht das dann los und was kann man heute von Sponsoren überhaupt erwarten als Jugendlicher?
Als Jugendlicher? Jetzt im Sub-Bereich, meinst du?
Oder auch im Longboard-Bereich, da bist du ja auch inzwischen
competition-mäßig am Start. Ja, das hängt natürlich ganz stark von der Marke von ab, wie groß die ist, wie viel Geld die hat. Ne? Aber am Anfang geht es entweder dann mit Preisreduzierung los oder mit Material, ne? Ganz einfach.
Das heißt, und dann bekommst du Material
genau,
gestellt für eine
genau, Saison. Du bekommst dann Material gestellt für eine Saison. Manche Hersteller machen das so, dass du es am Ende der Saison zurückgibst und dann das neue Material bekommst. Manche machen das so, okay, du darfst es komplett behalten und verkaufen, das ist sozusagen das Geld, was wir dir geben als Sponsor, ne? Du darfst es dann behalten. Und dann gibt es natürlich auch bei den ganz großen Marken die paar Leute, die da wirklich ein bisschen Geld für bekommen, ein bisschen Budget, ne? Also im Sub-Bereich jetzt, ne? Ich weiß nicht genau, wie groß es im Longboard ist. Aber man kann, wenn man da in Competitions aktiv dabei ist und das auch zeigt, denke ich schon, dass es materialmäßig sehr schnell geht, sich da was zu organisieren. Auf jeden Fall. Das Wichtigste ist, denke ich, einfach Commitment und zeigen, dass man da wirklich Lust drauf hat und zeigt, dass man da alles reinsteckt. Ne? Das wollen ja auch die Sponsoren dann sehen.
Wobei, das Material ist ja nur ein Teil. Genau. Wie viele Boards brauchst du im Jahr, um dein Level zu halten? Wie viel verschrottest du?
Ich habe tatsächlich noch kein Board jetzt verschrottet, zerstört, irgendwie so. Aber ich habe jetzt submäßig immer nur ein Raceboard und ein Waveboard gehabt und das hat völlig ausgereicht, weil ich bin mein Raceboard in allen Race-Disziplinen gefahren, also Sprint, Technical Race und Long Distance. Weil das Board war zwar sehr schmal, aber es war trotzdem für Welle noch gut geeignet. Ne? Und weil ich halt Wellenerfahrung hatte, war es dann relativ easy für mich sozusagen, auch dann Wellen klar zu kommen mit so einem schmalen Board. Und ein Waveboard hat total für die Welle gereicht. Also es war schon relativ kleiner, ne? Also da muss man dann in kleineren, runderen Nordseewellen sich schon anstrengen, da in die Welle reinzukommen zum Teil und halt auch, wie gesagt, Geschwindigkeit zu generieren. Aber wenn man möchte, kommt man mit. Es kommt jetzt auch darauf an, ob es jetzt um Surfen oder um Suppen geht, ne? Aber jetzt um Subsurfen in der Welle, da kommt man total mit ein oder zwei Boards hin. Ne? Also zwei Boards sind schon nicht schlecht, ein größeres, ein kleineres. Aber ich hatte noch nie zwei Subs, ich hatte immer nur ein Sub-Waveboard. Ja. Und beim Longboarden ähnlich, weil man Longboard auch lange nicht so schnell zerstört wie jetzt ein Shortboard zum Beispiel. Die Pros fahren ja zum Teil 50, 60 Boards im Jahr, weil die beim Springen so immer zu brechen. Das ist beim Longboarden jetzt nicht so. Also
die
guten Longboarder haben zwar schon ihre Auswahl, aber das ist jetzt nicht so, dass die regelmäßig neue Boards bekommen, weil die irgendwie zerbrechen oder Kratzer haben oder sowas. Ne?
Und Tim Surtmann ist das Finale noch auf einem durchgebrochenen halben
Genau, Board zu Ende man sieht es, ja, es geht alles. Selbst ich besitze ja auch nur ein Longboard. Und habe jetzt aber auch bei der Surf DM jetzt gemerkt, zwei sind schon nicht schlecht, denn mein Longboard ist wirklich echt was für sehr langsame runde Wellen, Dänemark-Wellen halt. Und da Frankreich ja schon ein bisschen mehr Energie hat von den Wellen her und auch deutlich steiler ist, habe ich dann Paulinas Board genommen, weil das ein bisschen mehr Performance ist und steilere Wellen ab kann. Insofern Longboard-mäßig ist es schon ganz gut, wenn man da eine Auswahl von zwei, drei Boards hat, je nach Welle, wenn man da Competitions fahren möchte. Das ist auf jeden Fall
wichtig. Aber da hast du keinen Sponsor, von daher ist es egal, welche Marke
genau, man da unterfischen hat. Genau, soweit bin ich noch nicht beim Longboarden. Und waren jetzt zufällig beides Phantom-Boards sogar. aber nein.
Es ist aber nur ein Teil. Also Material ist ein Teil, der Kosten generiert. Der andere Teil sind dann das Zubehör von Neoprenanzügen, also von Neopren
genau.
bis hin zu Reisekosten vor allen Dingen. Das ist ja der Hauptteil. Wie finanziert man dann sowas?
Reisekosten.
Mama, Papa.
Genau, Reisekosten. Ganz schwer davon Sponsoren was zu bekommen in dem Bereich jetzt. Das ist in anderen Wassersportarten anders. Zum Beispiel Windsurfen, Kiten, Shortboarden, weil das einfach größer ist. Ne? Da ist mehr Geld dahinter. Aber jetzt zum Beispiel im Subsurfen und Longboarden, denke ich, ist das Einzige, was man da sozusagen erreichen kann, eine Menge Material oder einfach generell Material. Budgetmäßig sieht es da eher schlecht aus oder Reisekosten. Vielleicht, also die guten Leute bekommen schon ihre Flüge bezahlt dann, ne? Die Top 10, Top 20. Aber so richtig Budget oder Geld verdienen ist da nicht.
Also man kann sein Hobby dann etwas
genau, man kann sein Hobby günstiger gestalten, auf jeden Fall deutlich günstiger gestalten und das bringt auch schon eine Menge, weil man das Zeug dann ja auch erstmal eine Weile fährt und wie gesagt, je nachdem dann verkaufen kann oder neues Zeug bekommt. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ne?
Glaubst du, als letzte Frage, es wird zukünftig mehr Menschen geben, die diese Brücke sehen zwischen Longboard und Subsurfen? Oder wird das bei dir und bei Paulina eine Ausnahmeerscheinung bleiben? Also ihr habt ja beide, Paulina ist Zweite geworden jetzt im Longboard. Bei den Damen ist auch Vierte geworden, bei den Damen im Subsurfing in Dänemark auf der Euro. Mhm. Was denkst du? Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die Longboarder zieren sich, schließen das mitunter kategorisch aus, auf Sub zu steigen und die Subber trauen sich nicht, aufs Longboard zu gehen.
Ja, eigentlich ist da ja auch keine richtige Verbindung, keine richtige Brücke. Also da ist ja also Shortboarden eher verwandt mit Longboarden als jetzt Sub mit Longboarden. Das hat sich, denke ich, einfach durch Dänemark ergeben und durch die Wellen, ne? Weil, wie gesagt, man da oft kleinere, rundere Wellen hat und die einfach besser zu surfen sind mit einem Longboard oder mit einem Sub und da hat sich die Kombi dann ergeben. Mit der Zeit. Ne? Und da ich, wie gesagt, früh auf Sub gekommen bin und jetzt dabei geblieben bin und das mit dem Longboarden ähnlich war, ist so die Brücke entstanden, dass ich einfach nicht so viel auf dem Shortboard war. Aber es ist auf jeden Fall für andere natürlich genauso möglich. Also es war jetzt bei mir ein bisschen Zufall, weil ich halt auch die Möglichkeiten durch meine Eltern hatte. Das hat sich einfach ergeben. Dann, aber die Kombi ist an sich super, weil man ähnliche Wellen surft. Ne? Also das funktioniert auf jeden Fall sehr gut, ne? Aber an sich würde ich, wie gesagt, immer noch sagen, dass wenn man im Surf-Sub aktiv sein will und sich da verbessern will, dass man auf jeden Fall auf ein kleineres Wellenreitboard steigen sollte, ne, vorher oder wirklich aufs Shortboard. Das hat große Vorteile und ist nach wie vor wichtig.
Und nutzt die künstlichen Wellen, die es in Deutschland gibt oder die Rapid-Surf-Gelegenheiten in Deutschland vor Ort, um eure Shortboard-Skills zumindest auf ein minimal.
Genau, dafür ist es optimal. Natürlich ist es keine echte Welle, aber wie schon gesagt, kann man da, denke ich, super die Technik trainieren und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Valentin Illichmann hat sich damit mit 300 Stunden in der Jochen-Schweizer Arena den zweiten Platz, wäre fast der erste geworden auf der letzten Subsurf-DM rausgefahren und das Jahr davor war noch unter ferner Liefen.
Ja.
Okay, ich hatte gesagt, letzte Frage, ich habe doch noch eine. Abschlussfrage, die Sub-Surf-DM und die Surf-DM zusammenzulegen. Das hatten wir 2019 zum ersten Mal erlebt. Macht das aus deiner Sicht Sinn? Ist das eine gute Idee oder ist das eine schlechte Idee? Es gab ja durchaus Kritik aus beiden Lagern, von den Surfern wie auch von den Suppern.
Ja, was heißt gute oder schlechte Idee? Es würde halt aus verschiedenen Gründen gut funktionieren und aber auch aus anderen Gründen halt nicht. Gut funktionieren einfach, weil Subsurfen nun mal zum Surfen gehört und wenn es eine deutsche Surf-DM gibt, dann kann man ja auch einfach Suppen mit reinnehmen. Das ist ja vom Ding her kein Problem oder war es ja auch nicht, weil es halt wie gesagt dazugehört. Und nicht, oder meiner Meinung nach nicht separat gesehen werden sollte. Aber andererseits hatte man halt letztes Mal auch ein bisschen das Gefühl, dass ja die Begeisterung von den Surfern halt nicht so groß war, dass jetzt die Supper dabei waren. Und es war auch für uns ein bisschen blöd, weil wir dann das Gefühl hatten, okay, wir kriegen jetzt die schlechten Wellen hier ab. Ne? Es war gefühlt halt ein bisschen so. Ne? Wir waren dann auf dem Podium, wo dann nicht moderiert wurde zum Beispiel, ne? Und das ist dann halt auch blöd, wenn man das Gefühl hat, okay, man ist so das fünfte Rad am Wagen irgendwie und man muss jetzt dabei sein, aber richtig Bock hat irgendwie niemand auf einen. So, und dann ist es halt auch cooler, wenn man sein eigenes Ding hat unter den Leuten, die man kennt und die alle richtig Lust darauf haben. Ne? Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn. Aber
wobei es war ja dieses Jahr auch so mit dem Südpodium, da genau, haben wir den ersten Heat im Longboard ja auch gefahren, auch ohne Moderation, die ganzen
Kids. Ja, es geht ja auch da nicht anders, klar. Nein, also das war jetzt, ist mir nur gerade aufgefallen, klar, es geht ja auch da nicht anders. Aber
na, aber es ist ja ein Hinweis, ne? Man könnte das ja versuchen zu organisieren, dass man auch zwei Podien moderiert bekommt in irgendeiner Form.
Ja, das war jetzt nur ein Beispiel, ne?
Okay. Bis hierhin erstmal ganz herzlichen Dank, Benni, dass du bei uns zu Gast warst.
Und gerne.
Hoffentlich auf bald irgendwann mal wieder.
Ja.
Und ja, viel Erfolg fürs nächste Jahr. Und ich bin sehr gespannt, was wir da noch von dir sehen werden. Mal gucken, ob Tim Elter noch das Zittern gelehrt wird.
Dankeschön, das will ich hoffen. Ich halte dich auf dem Laufen.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlass uns doch eine Bewertung oder eine Handvoll Sternchen. Das wäre super. Wir freuen uns wahnsinnig darüber. Links findest du in den Shownotes wie auf unserer Website und wahnsinnig freuen wir uns auch über Feedback sowie Anregungen und Themenwünsche. Bis zum nächsten Mal.